Wenn wir über die Erlösung sprechen, so habe ich das Gefühl, dass wir manchmal denken, dass wir sie schon ganz verstanden haben. Ich denke, die meisten von uns können, wenn sie um 2 Uhr nachts geweckt werden, den Erlösungsweg zum ewigen Heil innerhalb von ein paar Sekunden sofort erklären. Wir kennen das Evangelium, wir kennen den Weg, den Gott gegangen ist, um uns zu erlösen. Aber kann es sein, dass wir die Erlösung so gut verstehen, dass wir nicht mehr über sie nachdenken? Kann es sein, dass wir den Erlösungsweg schon so lange kennen, dass wir ihn langweilig finden? Kann es sein, dass wir den Erlösungsweg so gut erklären können, dass wir nicht mehr über ihn sprechen? Mir ist bei meiner Bibellese etwas bewusst geworden, was mich bewegt hat, neu über die Erlösung nachzudenken. Wir können aufschlagen, 1. Korinther 7, Abvers 17. Ansonsten, wie Gott einem jeden zuteil zugeteilt hat, wie der Herr einen jeden gerufen hat, so wandle er und so verordne ich es in allen Gemeinden. Vers 20, jeder bleibe in dem Stand, in dem er gerufen wurde. 23, um einen Preis wurdet ihr erkauft, werdet nicht Sklaven von Menschen. Jeder, worin er gerufen wurde, Brüder, darin bleibe er vor Gott. In diesem Abschnitt haben wir 3-mal die Aufforderung, in dem Ruf zu wandeln, in dem wir gerufen wurden. Und das in Verbindung mit der Begründung, dass wir um einen Preis erkauft wurden oder gekauft wurden. Das heißt, die Aufforderung für ein heiliges Leben, für eine rechte Lebensführung, findet seine Begründung in dem Preis, den Christus gezahlt hat. Und ich habe angefangen, dieses Muster erneut im Neuen Testament zu suchen. Und ich musste feststellen, dass wir diesen Zusammenhang immer wieder finden. Hier in 1. Korinther 7 ist es die Treue. Bleibe in dem Stand, in dem ihr gerufen wurdet, denn er hat teuer bezahlt. Ein Kapitel zuvor, 1. Korinther 6, Vers 20. Ihr wurdet ja um meinen Preis erkauft, so verherrlicht Gott mit eurem Leib. Es geht um Reinheit in dem Kapitel. Fliehe von der Unzucht, denn er hat teuer bezahlt. 1. Petrus 1, Vers 16. Werdet heilig, weil ich heilig bin. Dann kommt Vers 17 noch eine Sache und dann Vers 18. Wissend, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold erlöst wurdet, von eurem nichtigen, von den Vätern überlieferten Lebensführung, sondern mit kostbarem Blut als eines Lammes, ohne Tadel, ohne Flecken, dem Blut Christi. Das heißt, lebe heilig vor Gott, denn er hat teuer bezahlt mit seinem Blut. Titus 2, Vers 14, der sich selbst für uns hingab, damit er uns von aller Gesetzwidrigkeit erlöse und sich selbst ein Volk des Besitztums reinige, das eifrig sei für edle Taten. Diene dem Herrn mit vollem Eifer, denn er hat teuer bezahlt. Die Aufforderung für ein heiliges Leben findet seine Begründung in dem Preis, den Christus bezahlt hat. Das bedeutet, dass wir mit dem Blick auf den Preis die Kraft finden für den Dienst. Dass wir mit dem Blick auf den Preis die Not sehen für den anderen. Dass wir mit dem Blick auf den Preis die Hingabe finden in der Nachfolge. Wir Menschen suchen immer den Sinn in einer Sache und deswegen tun sich auch viele damit schwer, Regeln zu befolgen, wo sie den Sinn nicht sehen können. In dem Preis, den Christus bezahlt hat, finden wir den Sinn für die Nachfolge, für den Dienst und für die Hingabe. Und das bedeutet auch im Umkehrschluss, wenn wir den Preis nicht vor Augen haben, fehlt uns die Kraft für den Dienst. Wenn wir den Preis nicht vor Augen haben, sehen wir die Not des anderen nicht. Wenn wir den Preis nicht vor Augen haben, fehlt uns die Hingabe in der Nachfolge. Und in der Regel treffen diese Dinge aufeinander zu. Wenn ich den Blick für den Preis verliere, den Christus gezahlt hat, verliere ich meine Hingabe, meine Kraft und mein Verständnis für die Not des Dienstes. Die Folge ist, ich ziehe mich allmählich aus dem Dienst zurück. Und das ist etwas, was wir in Gemeinden sehen können. Zuerst geschieht das innerlich, man fühlt sich innerlich schon distanziert von dem Dienst und er wird immer mehr zu Last. Und dann sieht man es auch äußerlich, man distanziert sich ganz von dem Dienst, man lässt den Dienst sein. Wenn der Dienst dir zu Last wird, dann kann es daran liegen, dass du schon lange nicht mehr den Preis vor Augen hattest. Und genau das führt uns zum zweiten Punkt. Welchen Preis hat Christus denn bezahlt? An wem hat er ihn bezahlt? Markus 10, 45. Denn auch der Sohn des Menschen kam nicht bedient zu werden, sondern zu dienen und seine Seele zu geben als Lösegeld für viele. Das Erste, was wir hier sehen können, ist, der Preis, den Christus bezahlt hat, war ein Lösegeld. Das Wort Lösegeld kommt vom Wort Lu und das heißt losbinden. Also das Wort Lösegeld hat mit Loslösen zu tun, Loslösen aus der Gefangenschaft. Und das wurde mit einer Bezahlung gemacht. Es wurde ein Lösegeld bezahlt, wenn man einem Sklaven die Freiheit schenken wollte. Das Prinzip des Lösegelds ist, dass man eine Genugtuung schafft für jemanden, den man löst. Das sehen wir zum Beispiel beim Brautpreis im Alten Testament. Es war letztendlich eine Genugtuung für den Vater der Braut. Der Preis, den Christus bezahlt hat, ist ein Lösegeld, weil wir von der Sünde gelöst werden mussten. Und interessanterweise werden wir als Braut Christi bezeichnet. Das Zweite, was wir aus diesem Vers nehmen können, ist, dass das Lösegeld sein Leben war. Er kam, um seine Seele zu geben als Lösegeld für viele. Seele steht für das Leben. Christus hat uns aus der Gefangenschaft befreit, indem er sich selbst als Lösegeld darbot, anstelle von uns. Diese Stellvertretung ist der Kern der Erlösung. Der einflussreiche Theologe Karl Barth sagt, dass das Wort Hyper, was wir mit anstelle von übersetzen, das wichtigste Wort im gesamten griechischen Neuen Testament ist. Sein Leben anstelle von unserem Leben. Aber an wem hat Christus sein Leben gegeben? Wenn wir von einem Preis reden, wenn wir von einem Lösegeld reden, dann gibt es einen Bezahlenden und einen Empfänger. Und das ist jetzt wichtig zu verstehen. Schon durch die kleinste Sünde brechen wir das Gesetz Gottes, das Gesetz des Schöpfers. Wir widersetzen uns dem Anspruch Gottes, über seine Schöpfung zu regieren. Gott ist derjenige, für den diese Sünde Genugtuung geleistet werden muss. Das Lösegeld, das Christus bezahlt hat, war eine Genugtuung für seinen Vater. Christus verhandelt nicht mit Satan um den Preis der Erlösung, es geht um den Vater. Und der Preis ist sein Blut, sein Leben. Und das dürfen wir nicht missverstehen. Christus hat uns von Satan gelöst, aber das Lösegeld ging nicht an Satan. Das Kreuz war keine Genugtuung für den Satan, das Kreuz war der Sieg über den Satan. Christus hat den Preis bezahlt, den Gott Adam als Genugtuung für Sünde festgelegt hat und hat somit Genugtuung für seinen Vater geschaffen. Hebräer 9, 28. Er wurde geopfert, um die Sünden vieler zu tragen. 1. Petrus 2, 24. Er selbst trug unsere Sünden mit seinem Leib. Galater 3, 13. Er wurde zu unseren Gunsten zum Fluch. Gott behandelt Jesus, das Lamm Gottes, als hätte er persönlich jede Sünde begangen, die je ein Mensch hier auf Erden getan hat. Er selbst ist unser Stellvertreter. Das Lamm Gottes, heilig, tadellos, durch und durch, tritt für uns ein. Hyper, anstelle von uns hat er den Preis bezahlt. Amen. Wir gehen in die Gebetsgemeinschaft. Jeder, der beten möchte, darf beten. Ich werde das abschließen.